das Alter erreicht, wo ich einen Durchblick brauche im Leben. Ohne Brille geht leider nichts mehr. Ja, ich möchte euch alle auch herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich euch ein bisschen was mitgeben kann vom Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Genau so ist es. Ich weiß nicht, wie viel du in der Bibel schon gelesen hast. Ich weiß nicht, ob die Bibel überhaupt ein Buch ist, was dich interessiert. Ich habe keine Ahnung. Ich bin vor 30 Jahren zum Glauben an Jesus Christus gekommen und ich lese dieses Buch jetzt seit 30 Jahren. Und man muss sagen, ich bin einfach begeistert von diesem Buch, weil es etwas macht, es beschreibt Verhalten der Menschen ungeschminkt. Das Gute wie das Schlechte. Ich glaube, es gibt kein Buch, das so aufrichtig ist wie die Bibel. Und ich habe heute das Privileg, dass ich euch einen Bericht weitergeben darf von einem Mann, der hat 800 Jahre vor Christus gelebt. Also der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, der ist über 2800 Jahre alt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich heute jemanden fragen würde, weiß noch jemand, wo seine Diskette ist? Weiß das noch jemand? Ein paar gibt es noch, ne? Oder ein Kassettenrekorder. Für viele ist das eine Selbstverständlichkeit, wenn man das hört, Kassettenrekorder, oder wenn man sagt, da was, den roten Knopf drücken und dann kannst du was aufnehmen und so. Und deswegen ist es für mich nicht so leicht, euch heute Morgen in einen Text hineinzuführen, der sehr, sehr alt ist, auch in der Sprache. Und es ist eine sehr bildhafte Sprache, die in diesem Text vorkommt. Ich hoffe, es gelingt mir, euch ein bisschen damit hineinzunehmen. Aber ich habe ein paar Sachen gefunden, die mir bekannt vorgekommen sind, wo ich durchaus denke, da können auch wir heute Morgen unser Herz prüfen. Da können auch wir heute Morgen darüber nachdenken, ob ich auch diese Tendenzen habe, mich so verhalte und ob ich vielleicht auch etwas tun muss. Amos, dieser Name bedeutet eine schwere Last tragen. Amos war ein Prophet, er war eigentlich kein Prophet, er war ein Hirte. Er war ein Hirte und ein Maulbeerbaumpflücker, also er hat sich mit Seide beschäftigt und hat Ziegen oder Schafe gehütet. Und dann hat Gott diesen Mann, der eigentlich von Prophetie überhaupt keine Ahnung hat, der nicht weiß, was Zukunft ist oder was in der Zukunft geschehen wird, den hat Gott beauftragt, dem nördlichen Königreich und dem Volk Israel eine Botschaft zu geben, die sehr traurig ist. Sehr traurig ist. Und zwar, sie haben einen Zustand erreicht, wo es keine Rettung mehr gibt. Ich erinnere mich an die Diagnose bei meiner Schwester. Meine Schwester ist mit 52 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Der Arzt hat uns Geschwister und die Eltern mitgeteilt, ihre Tochter ist austherapiert. Das heißt, alle Möglichkeiten der Rettung sind leider vorbei. Das Einzige, was ihr tun könnt, ihr könnt mit der Person noch Zeit verbringen. Wir können nicht genau sagen, wie lange es dauern wird. Aber wir werden sie palliativmäßig behandeln und dann wird sie sterben. Und die Leute, die im Krisendienst arbeiten, die haben ständig damit zu tun, dass sie Menschen Botschaften sagen müssen, die sich überhaupt nicht nett anfühlen. Ich weiß nicht, Krisenintervention, kennt das jemand? Das ist eine Arbeit, wo schwere Sachen passieren und man muss den Angehörigen sozusagen mitteilen, ihre 6-jährige Tochter wurde vom Auto überfahren. Oder ihr Mann ist bei einem Verkehrsunfall leider ums Leben gekommen. Und damit wir ein bisschen hineinfühlen können, wie es den Amos gegangen ist, der Amos hat eine Botschaft senden müssen, die nicht gut ausgeht. Wo es keine Hoffnung gibt, wo es nicht gut ausgeht. Man könnte über diesen Text auch sagen, Gott sagt, mein Recht ist wie Wasser, und meine Gerechtigkeit wie ein überfließender Bach. So ist es beschrieben in diesem Wort. Das ist natürlich eine Bildsprache. Aber mein Recht ist wie Wasser. Ich weiß nicht, kennt von euch jemand die Wasserwaage? Kennt ihr jemand? Das ist ich wollte eine mitnehmen, ich habe sie leider nicht mit. Aber die Wasserwaage, mit der kann man etwas gerade aufhängen. Ne? Wenn du jetzt ein Bild aufhängst, dann nimmst du die Wasserwaage, dann tust du sie oben hin. Das Wasser verhält sich immer zum Verhältnis zum Boden. Wenn der Boden waagerecht ist, kannst du sicher sein, wenn die Wasserwaage hinhältst, dann zeigt es dir genau, ob der Gegenstand gerade ist oder schief. Wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Sessel nehme, ich halte ihn schief. Ne? Sieht ihr, dass er schief ist, oder? Und so eine Schieflage hat das Volk Israel und die umliegenden Völker erreicht. Gott schaut mit seiner Wassergabe, in seiner Wasserwaage, in seiner Gerechtigkeit auf dieses Volk und stellt fest, dieses Volk ist in Schieflage gekommen. Sie haben meine Rechte haben sie verabsäumt. Sie haben darauf gepfiffen. Sie haben sich neue Rechte geschaffen. Und in so einer Schieflage befindet sich dieses Volk Israel und das nördliche Königreich. Und der Amos hat den Auftrag, diesem Volk zu sagen, ihr seid schief. Ihr seid in Schieflage gekommen und es gibt keine Rettung. Das muss man sich einmal vorstellen. Es gibt keine Rettung. Ich weiß nicht, in der Bibel gibt es Texte, die gehen nicht gut aus. Ich weiß, das ist für manche sehr schwer. Aber mir zeigt es auf der anderen Seite auch, es gibt auch einen Kipppunkt, wo es kein Zurück mehr gibt. Es gibt einen Kipppunkt, da kannst du nicht mehr zurück. Ich bin ja selber vom Beruf LKW-Fahrer mit Kran. Und da gibt es die physikalischen Gesetze. Ja? Und dass der LKW umfliegt, wenn ich eine Last hebe, da reicht 1 Zentimeter aus. Das, bei der Kinderschaukel ist das Gleiche. Es gibt diesen einen Kipppunkt, wo du den erreicht hast, dann kippt das. Und diesen Kipppunkt hat das Volk überschritten. Und das sagt Gott, Amos, das muss er diesen Leuten jetzt dort mitteilen. Und da möchte ich euch ein paar Zitate nennen aus diesem alten Text, die Gott bei diesem Volk gesehen hat. Und da habe ich mir so gedacht, ist schon interessant, wie das formuliert ist. Und da gibt es vielleicht das eine andere, was auch wir finden werden. Ich habe diese Predigt mal überschrieben mit dem Text, schuldig im Sinne der Anklage. Ist jemand von euch schon mal verurteilt worden oder hat jemand schon vor Gericht gestanden? Ich bin schon vor Gericht gestanden, wegen schwerer Körperverletzung und einmal wegen, da ist es so gewesen, dass jemand was behauptet hat, was nicht gestimmt hat. Und da hat der Richter festgestellt, ich habe Recht gehabt und er hat gelogen. Ich werde da nichts tun. Ich bin verurteilt worden im Sinne der Anklage. Es ging darum, ich hatte einen Arbeitsunfall und da ist jemand zu Schaden gekommen. Der hat eine Körperverletzung bekommen und dann hat die Staatsanwaltschaft gesagt, sie sind angeklagt im Sinne der Anklage. Ich bin schuldig gesprochen. Ich habe ein Jahr unbedingt bekommen und eine Geldstrafe. Und das war sozusagen, das war festgelegt, weil ich das gemacht habe, ist dann diese Strafe gekommen. Und was ich so interessant finde bei dem Buch Amos, dass Gott, wir haben oft diesen liebenden Gott so vor Augen. Gell? Wir singen und loben. Ich weiß nicht, ob du zu den Menschen gehörst, in der Bibel besonders gern die Stellen lesen, die so fett sind, wo so liebevolle Sachen drin stehen wie du bist mein Retter und du bist mein Erlöser. Du bist ein wunderbarer Ratgeber, ein Friedefürst. Die hören wir alle gern, diese Botschaften. Aber es steht auch drinnen in dieser Bibel, dass das Volk untergehen wird. Es wird untergehen. Sie haben mal den Ast gesägt, auf den sie sitzen. Und Gott sagt, und dieses Gericht, das kommt, ob ihr einverstanden seid oder nicht. Und das ist schon etwas Interessantes, dass wir uns das manchmal auch fragen müssen. Ich weiß nicht, was du für Einstellung hast, ob du vielleicht sagst, mir passiert das nicht. Ich bin mittlerweile sehr demütig geworden in meinem Leben, sehr demütig geworden, weil ich das erkannt habe. Das Leben und Sterben liegt in der Hand Gottes. Kannst du sagen, wie lange du leben wirst? Ich sage immer, wenn ich in der Früh aufstehe zu meiner Frau, boah, die Lungen gehen auseinander, mein Herz pumpert noch, ich kann aufstehen, es gibt noch was zu tun. Aber es kann auch anders sein. Ich sage zu meiner Frau immer, noch bin ich da. Und wenn ich da bin, hat Gott noch was vor. Und wenn ich nicht da bin, dann erlischt die Kerze. So, jetzt kommen wir zum Text. Da schreibt er, dies ist, was Amos, der unter den Hirten zu Tokia war, gesehen hat über Israel zur Zeit des Usias, des Königs in Juda und Jerobims, des Sohnes des Joas, des Königs Israels, 2 Jahre vor dem Erdbeben. Und er sprach, der Herr wird aus Zion brüllen und seine Stimme aus Jerusalem hören lassen, dass die Auen der Hirten jämmerlich stehen werden und der Kamel oben verdorren wird. Man muss sich so vorstellen, Kamel, das sind Tiere, die können in der Wüste leben. Und die speichern das Wasser wo? Wo speichern sie das Wasser? In die Höcker drinnen. Und dieses Bild wird verwendet. Gott sagt, diese lebensspendenden Eigenschaften, die werden vertrocknen. Und ihr werdet sterben. Und die Auen, also das ist eine Form von Ernährung, das ist eine Form von, da wächst etwas. Das wird alles vergehen. Und wenn du jetzt in Paläste sitzt, das ist in den Texten auch beschrieben, wenn du in Paläste sitzt, die aus Elfenbein sind, kannst du dir das einfach nicht vorstellen. Du kannst dir das einfach nicht vorstellen, dass dieses Leben zu Ende gehen kann oder dass Gott so Gericht halten kann. Hier war es so. Und ich glaube, dass dieser Text manchmal auch wichtig ist, dass solche Texte auch ernst genommen werden. Gott ist nicht nur liebevoll, er ist auch gerecht. Und manchmal muss man eben so vorgehen. Und da schreibt er zum Beispiel im Kapitel, er sagt, ich werde wie ein Feuer über euch kommen. Ich weiß nicht, hat jemand gesehen, den Hofer, der abgebrannt ist in der Schlachthofstraße, hat das jemand gesehen von euch? Ich bin da zufällig vorbeigefahren. Feuer ist eine Eigenschaft, die zerstört alles. Da bleibt nichts mehr übrig. Ich habe das Kind zum Beispiel öfter gesehen, bei meinen Nachbarn hat es einmal gebrannt. Ich musste ganz weit weggehen, weil das war so heiß. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Da kann es gar nicht hingehen, das ist so heiß. Und es ist überhaupt nichts übrig geblieben von diesem Gebäude, außer ein paar Steine. Und der Rest ist alles verbrannt. Und diese Bilder sind meiner Meinung nach schon sehr stark. Wenn Gott sagt, dir wird nichts mehr übrig bleiben, gar nichts. Das ist natürlich eine Botschaft, die wir nicht so gern hören. Aber was haben diese Menschen gemacht? Wie waren diese Menschen unterwegs, dass Gott gesagt hat, so kann es nicht weitergehen? Da heißt es zum Beispiel, Kapitel 7 war das, darum, weil er die Armen unterdrückt und nehmt das Korn mit großen Lasten von ihnen, so sollt ihr nicht in den Häusern wohnen, die ihr gebaut habt. Denn ich weiß, eure Übertretungen, die sie viele sind, und eure Sünden stark sind, die ihr die Gerechten drängt und Blutgeld nehmt und die Armen unterdrückt. Solches Verhalten war in dieser Gesellschaft. Er sagt, es gibt eine andere Stelle, lasst uns den Sabbat abschaffen, das Korn, das Stroh für Korn verkaufen, so steht es da. Da heißt es zum Beispiel, wann will der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen und dann Sabbat, dass wir Korn viel haben und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, auf dass wir die Armen ums Geld und die Bedürftigen um ein paar Schuhe bringen und Spreu für Korn verkaufen. Solche Gedanken waren in dieser Gesellschaft. Soziale Ungerechtigkeit hoch beschrieben. Und ich frage mich das auch heute, ob wir Christen sind aufgefordert, was soziale Gerechtigkeit anbelangt, uns zu engagieren. Und ich finde sowas sehr interessant, dass das da steht, dass man Tendenzen gehabt, Gewinnmaximierung zu machen auf Kosten von den Ärmsten. Und wenn ich auf manchmal so in die Gesellschaft schaue, denke ich mir, ja, ich sehe das eine oder andere auch. Aber gleichzeitig ist mir das auch eine Mahnung, dass Gott sagt, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Und ich frage mich das immer wieder, bin ich noch so, dass ich das ein oder andere, wir leben ja alle in einer Gesellschaft, ich bekomme das ja mit, wenn ich so am Arbeitsplatz bin, es gibt viele, die sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Das ist eine richtige Ausbeute, was da funktioniert. Es gibt Kraftfahrer aus Drittstaatländern. Normalerweise ist es so geregelt, dass man zwischendurch einmal frei hat, aber die fahren durch. Und wenn es nicht Beamten geben würde, die das manchmal kontrollieren, dann würde man das gar nicht merken. Und manche haben etwas bekommen und freuen sich darüber und ein anderer muss den Preis zahlen. Du bestellst dir eine Druckerpatrone, denkst auf Maklas. Und da gibt es einen, der muss bei Regen und Schnee den Berg hochfahren und dir diese Druckerpatrone bringen. Ich habe mal einen Film gesehen, da hat jemand, der war Paketzusteller. Und dann hat er angeläutet, dann hat er zu dem jungen Mann gesagt, sagen Sie mal, diesen Wein, den Sie da bestellt haben, den gibt es ja da unten bei dem Geschäft. Wieso haben Sie den nicht da unten gekauft? Hat er gesagt, ja, der tragt mir den nicht in die Wohnung. Und das sind schon Sachen, wo ich mir manchmal denke, naja, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht gottlos werden. Weil ich glaube, die Hauptursache ist nicht so sehr, was wir tun, sondern wie weit wir uns von Gott entfernen. Das Kriterium ist ja nicht, was wir tun, sondern wie weit sind wir von Gott weg. Und ich möchte euch wirklich in dem Sinn ermutigen, wirklich ermutigen, euch das immer wieder zu fragen bei dem, was ihr tut. Bin ich noch im Willen Gottes oder bin ich vielleicht schon infiltriert worden von Ideen in der Gesellschaft, die mit Gott gar nichts zu tun haben? Haben Ideologien in meinem Leben schon Raum eingenommen, ohne dass ich das merke? Und da möchte ich euch Mut machen, prüft das immer wieder. Prüft das immer wieder bei allem, was du tust, bin ich noch im Einklang mit dem Willen Gottes. Wenn wir das nicht sind, dann müssen wir uns fragen, vielleicht passiert uns das auch. Vielleicht gehen wir auch unter. Und wir sind nicht die Ersten und die Letzten in der Gesellschaft, denen das passiert ist. Und das ist ein super Beispiel dafür. Die Leute haben nämlich nicht geglaubt, dass das kommen wird. Ich bin kein Historiker, ich bin kein Geschichtsprofessor. Aber man weiß, dass das wirklich gekommen ist, was der Prophet hier ausgesprochen hat. Und für mich ist das ein mahnendes Beispiel. Ein mahnendes Beispiel in der Bibel, dass wir darauf achten sollten, ob wir noch im Willen Gottes sind. Und er schreibt das im Kapitel 5, schreibt er das, suche den Herrn, so werdet ihr leben, dass nicht ein Feuer über euch komme, das euch verzehrt, das niemand löschen kann, die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. So ist es da beschrieben. Dieser Aufruf Gottes zur Buße, zur Umkehr erfolgt immer wieder, immer wieder. Er stellt fest und er kritisiert hier nicht die säkulare Welt, er kritisiert hier nicht Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, sondern er kritisiert hier das Volk Gottes. Also das finde ich so interessant, dass Gott sagt, ich habe euch erwählt, ihr seid mein Repräsentant in der Welt und weil ihr abweicht von dem, wie ich bin, werde ich euch korrigieren. Traust du dir sagen, ich bin wie Gott, traust du dir sagen? Aber das ist unser Auftrag. Wer dich sieht, sieht Gott. Traust du dir sagen, mach so wie ich? Aber genau das ist hier gemeint. Gott möchte dich als Repräsentant haben, dass es den lebendigen Gott gibt. Und das sind wir gefordert. Das sind wir gefordert, dass wir das immer wieder zulassen, dass wir das prüfen. Bin ich noch im Einklang mit dem Willen Gottes? Es gibt auch positive Beispiele in der Bibel, das möchte ich auch noch erwähnen. Nehemia zum Beispiel war so ein Statthalter, das war ein Mann in höherer Position. Und er hat gesagt, vor mir waren Statthalter, die haben die Leute ausgenutzt. Aber ich tue das nicht. Und wisst ihr, warum ich das nicht tue? Weil ich gottesfürchtig bin. Und das ist für mich ein positives Beispiel. Nehemia war ein verantwortungsvoller Mann über große Ländereien. Und er konnte mit dem Volk so umgehen, weil er gottesfürchtig war. Und Gottesfurcht bedeutet, nicht Angst haben vor Gott. Also ich kann mich erinnern, ich war mal in einem Zoo Und da habe ich auf das denken müssen. Da brüllt der Löwe. Habt ihr das schon mal gehört, wenn der Löwe brüllt? Das ist so laut, das ist so ein tiefes Grollen, das ist unglaublich. Und ich wollte wissen, wo dieser Löwe ist. Da bin ich da marschiert im Zoo. Und da bin ich hingekommen zum Löwengehege. So ein Schädel, solche Pranken. Wisst ihr, worüber ich sehr froh war? Das waren die Gitterstäbe, die zwischen mir und den Löwen waren. Und dieses Bild möchte ich euch aber mitgeben, wir haben so einen Gott, der mächtig ist. Und da können wir die Gitterstäbe wegtun. Und da müssen wir das wieder einnehmen. Wir müssen verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Ich war einmal im Wald, habe ich fast lachen müssen. War im Wald, dann gibt es diese Waldameisen. Kennt ihr die? Die sind ein bisschen größer. Gell? Und da kommt jetzt ein Ameisenhaufen hin und da kommt die Ameise auf mich zu, stellt sich auf die Hinterbeine und sagt, komm doch her, wenn du traust. Da habe ich mir gedacht, du weißt, mit wem du es zu tun hast. Weil wenn du das wüsstest, dann würdest du das nicht so machen. Und das befürchte ich schon, dass wir Gott manchmal so als unseren Kumpel betrachten, als einen, der nur lieb ist. Aber ich glaube, diese Bilder zeigen uns klar, wir haben einen liebenden Gott, einen gerechten Gott, aber auch einen Gott, der Gerechtigkeit herstellt. Wo Unrecht geschieht, wenn das Unrecht so ist, dann stellt das Gott wieder gerade. Und das hat auf alle Fälle Konsequenzen für die, die schief sind. Das könnt ihr mal glauben. Dann stellt er diese Gerechtigkeit wieder her. Und das fühlt sich anders an. Und bei Nehemia können wir das wunderbar sehen. Da kommt es dann zur Buße. Da bei Amos war es nicht so. Aber bei Nehemia können wir das sehen, da kommt es zur Buße. Da sagen die, war Gott, wir sind abgewichen von dir. Es tut uns einfach leid. Hier haben sie zum Amos gesagt, hör auf zu reden. Wir wollen das nicht hören, was du sagst. Und der Prophet hat weitergeredet. Und er hat sehr starke Bilder verwendet. Ich kann euch das nicht alles wiedergeben, dafür fehlt die Zeit. Aber ich möchte euch Mut machen, das mal selber zu lesen, diesen Amos, diese neuen Kapitel zu lesen. Und da werdet ihr merken, es gibt auch diese Seite von Gott, dass alles vernichtet wird. Und dann sagt er etwas sehr Interessantes. Er sagt auch, und ich werde einen Hunger geben, nicht nach Brot und Wasser, sondern nach dem lebendigen Wort Gottes. Aber dann geht dieser Satz noch weiter. Und sie werden suchen und sie werden nichts finden. Und das ist ein Bild für absolute Gottlosigkeit, für die tiefste Finsternis, die es gibt. Und das wünsche ich keinen. Das wünsche ich wirklich niemanden. Dass wir dort ankommen, dass wir das Heilige nicht mehr in einer Gesellschaft haben. Dann wird es wirklich zart. Und dieses Bild kommt auch in dem Buch Amos vor. Und er sagt, sie werden danach schreien, sie werden lechzen, sie werden jammern und es wird nicht zu finden sein. Es ist so ähnlich wie bei der Endzeit. Die Liebe wird erkalten. Könnt ihr euch das vorstellen? Und das finde ich so wichtig, dass wir das in der Tiefe begreifen. Wenn ein Volk gottlos wird, wenn es wirklich gottlos wird, dann wird es richtig finster. Und dann kommt aber wirklich etwas, wo wir alle lechzen und schreien nach dem Licht und der Liebe und der Wärme. Und dann sagt er, und sie werden es nicht finden. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie sich da hineinfühlen, was das bedeutet? Du streckst dich aus, hast eine tiefe Sehnsucht nach Heilung. Das gibt keine. Es gibt sie nicht. Und das war so. Dieses Volk ist untergegangen. Und wir wissen das heute in der Geschichte, es sind viele hochstehende Kulturen untergegangen. Und was mir aufgefallen ist, es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Gottesfurcht und der Gottlosigkeit. Und untergehen tun immer Kulturen, die zutiefst gottlos sind, die dieses Wort Gottes nicht mehr hören wollen, die es zur Seite schieben und Ideologien oder irgendwelche Gedanken hineinbringen und sagen, na, das brauchen wir alles nicht, das ist viel wichtiger. Ich persönlich, ich bin so froh darüber, dass ich dieses Wort haben kann, dass ich es lesen kann. Und es ist mir auch ein mahnendes Beispiel. Es zeigt mir, wie wenig es zu tun habe. Und ich möchte euch in diese Richtung ermutigen. Wir Christen haben Verantwortung in einer Gesellschaft. Du kannst den Unterschied machen. Wenn du dich in einem Umfeld bewegst, wo das Recht in Unrecht verwandelt wird, dann fordert Gott uns auf, hier sollten wir dann richtig handeln. Hier sollten wir dann richtig handeln. Weil er sagt im Neuen Testament, wir haben ja das Privileg, wir sind ja schon im Neuen Testament unterwegs, da sagt Jesus, ihr seid das Dunkel der Welt. Sagt er das? Was sagt er? Ihr seid das Licht und das Salz der Erde. So beschreibt er das. Und wir können das sein, deswegen, weil Jesus Christus das Licht und das Salz der Erde ist. Und wenn man sich mit Jesus in Verbindung setzt, dann kommt das raus, dass du Licht und Salz bist in der Dunkelheit. Und da sehe ich schon einen Auftrag von uns Christen in jeder Gesellschaft, dass wir mutig sind. Nicht lieblos, bitte nicht lieblos. Es gibt viele Dinge, wo Leute mutig sind, aber lieblos. Aber da möchte ich euch ermutigen, mutig sein, aber nicht lieblos. Und das kann man prüfen im Gespräch, ob du noch in der Liebe bist oder ob du Recht hast. Gott hat uns beauftragt, nicht die Oberrechthaber zu sein, sondern die Oberliebhaber. Gott möchte das an der Liebe messen und nicht unbedingt am Recht. Und ich möchte euch zum Schluss ein bisschen ermutigen noch, das ist ein bisschen traurig, die Geschichte, ich kann nichts dafür, steht es in der Bibel drinnen. Ich möchte euch Mut machen, diese Geschichte mal zu lesen als mahnendes Beispiel, dass es auch wirklich zu spät sein kann, dass Gott ins Gericht geht und sagt, tut mir leid, ihr geht unter. Ob ihr einverstanden seid oder nicht, wie bei der Krankheit mit meiner Schwester, austherapiert, geht nichts mehr. Im Psalm 33, das finde ich sehr ermutigend, da heißt es, alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf der Erde, was auf dem Erdboden wohnt. Denn so er spricht, so geschieht es, so er gebeut, so steht es da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wendet die Gedanken der Völker. Aber der Rat des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, das Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut von Himmel her und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron aus sieht er alle auf der Erde. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er merkt auf ihre Werke. Einem König hilft es nicht seine große Macht. Ein Riese wird nicht errettet durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht und ihre große Stärke rettet nicht. Siehe, des Herrn Auge sieht auf die, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er ihre Seele errette vom Tode und ernähre sie in der Teuerung. Unsere Seele harre auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich sein und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Die Güte des Herrn sei über uns, wie wir auf ihn hoffen. Das ist ein positives Beispiel. Das ist jetzt ein positives Beispiel. Ich möchte euch ermutigen, die Gottesfurcht, also nicht Angst haben vor Gott, sondern Ehrfurcht, das lässt uns am Leben, das wird uns am Leben halten. Und wo wir die Ehrfurcht, die vor Gott verlieren, dort werden wir untergehen. Und wir sind nicht die Ersten und die Letzten der Geschichte. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da sagen, der Mann, der die Titanic gebaut hat, was hat er gesagt? Nicht einmal Gott wird dieses Schiff senken können. Nicht einmal Gott. Und untergegangen ist sie. Und ich finde, ich möchte euch ermutigen, bleib mal in dieser Demut, in dieser Ehrfurcht vor Gott, dass wir sagen, nein, Herr, wir wissen es nicht. Herr, wir brauchen dich. Und lesen wir das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Buch, das zu den Herzen redet. Es ist unangenehm. Ich habe eine Zweierschaft mit einem Freund, der sagt immer zu mir, Bruno, du kannst mir alles sagen. Ich weiß, es wird bitterhart werden, aber ich habe gemerkt, das hilft mir am meisten. Und ich frage ihn mir vorher, sage ich, darf ich dir das jetzt alles sagen? Sagt er, sag es gerade raus. Und daher sagt er immer, hart. Aber danke vielmals. So ist das Wort Gottes. Es ist am Anfang hart. Es tut vielleicht weh. Aber es erläutert das Herz. Und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder uns dem Willen Gottes unterwerfen, dass wir bereit sind zu sagen, Gott, dein Wille geschehe. Jesus hat das hochpriesterliche Gebet. Wie heißt das? Vater unser im Himmel, mein Wille geschehe. Steht das so da? Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Das ist auch mein Wunsch für uns als Gemeinde, dass wir auch diesen zeitgeistlichen Strömungen, dass wir wachsam sind, dass wir genau hinschauen und dass wir das nicht nur an Ideen und an philosophischen Gesprächen prüfen, dass wir hineinschauen in das Wort Gottes, dass wir aufschlagen, was ist das Wort Gottes, was sagt das Wort Gottes dazu. Und ich habe das eine oder andere entdeckt, wo ich froh bin, dass ich das Wort Gottes habe, als Alternative sagen kann, das ist wirklich, das läutert mein Herz immer wieder neu. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken auch für den Amos, für dieses echt harte Beispiel, dass du Gericht hältst über Erfolg, nichts übrig bleibt, alles vergeht. Ja, und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir immer wieder neu uns ausrichten, dass unser Herz immer wieder bußfertig ist für dir, dass wir erkennen, wo wir abgefallen sind und dass wir umkehren. So beschreibt das in dein Wort. Wir sind nicht irgendjemand, wir sind deine Kinder. Wir repräsentieren nicht irgendjemanden, wir repräsentieren den lebendigen Gott. Und darum möchte ich dich bitten, dass wir unser Herz wieder läutern und prüfen und an deinen Maßstab setzen. Herr, und wenn wir fehl sind, so bitte ich dich, Herr, führe uns auf den rechten Weg, leite uns, lass uns da wirklich umkehren und Buße tun. Amen.